NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute wird es bunt. Zumindest lässt das dieser Tag vermuten, der Diversity Day 2024. Ein Tag, an dem Unterschiede und Gemeinsamkeiten gefeiert werden. Das ganze Kaleidoskop an Farben, das wir als Menschen so auffächern, könnte man sagen. Und die ARD stellt an diesem Diversity-Tag Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen in den Mittelpunkt. Inklusion ist hier das Stichwort und darüber wollen wir sprechen bei NDR Kultur. Mein Name ist Andrea Schwietzer und zu Gast im Gespräch ist Ninia Lagrande. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, freue mich, dass du da bist. Du bist ja auch bunt gekommen, das passt ja auch ganz gut.
Also ja.
Bunte Kleidung, pinke Jacke und ja, passt gut zu dem Tag auf jeden Fall. Und so bunt ist ja auch dein Tätigkeitsfeld. Du bist Moderatorin, Schriftstellerin, Slam-Poetin, Schauspielerin, ein Kind aus Hannover, hier geboren 1983. Du bloggst über Feminismus, Sport, Mode und eben auch Inklusion. Du hattest diese Podcast-Reihe All-Inclusive für die Aktion Mensch und wirst mit dem Thema Inklusion auch wahrscheinlich täglich konfrontiert. Du bist kleinwüchsig und gehe ich mal davon aus, das Thema begegnet dir im Alltag ständig.
Ja klar, das begegnet mir natürlich auf einer persönlichen Ebene, allein dadurch, dass es halt Barrieren immer noch für mich gibt. Es begegnet mir aber auch im beruflichen Alltag, dadurch, dass ich kleinwüchsig bin und irgendwann auch angefangen habe, mich mit dem Thema öffentlich zu beschäftigen und mich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen einzusetzen. Es ist natürlich so, dass ich auch beruflich bei Moderationen oder auch Texten, Kolumnen und so oft mit dem Thema zu tun habe.
Und was kommen da für Reaktionen? Ich meine, als öffentliche Person, du stehst auf der Bühne schon ganz früh übrigens ja auch.
Das ist ganz unterschiedlich. Also natürlich gibt es auch sowas wie Hasskommentare, die sind dann meistens, das sagt ja auch schon der Name, Hasskommentar, nicht besonders konstruktiv. Also da geht es dann nicht um den Inhalt von irgendeinem Text oder irgendeiner Moderation oder so, sondern da geht es eben dann tatsächlich oft ums Äußere, vielleicht auch um politische Einstellungen. Da geht es dann darum, Bedrohungen loszuwerden oder so, Beleidigungen. Diese anonymen Geschichten sind tatsächlich weniger geworden die letzten Jahre. Also das finde ich tatsächlich besonders interessant, dieser Wandel, dass Leute nicht mehr davor zurückschrecken, wenn sie solche Kommentare oder Mails schicken, das tatsächlich auch mit Klarnamen oder mit der E-Mail-Adresse vom Betrieb oder so zu versenden. Also das passiert, aber, und das finde ich auch ganz wichtig zu betonen, es gibt auch super viele positive Kommentare. Und das sind wirklich Sachen, die diese negativen Kommentare für mich oft aufheben, wenn mir Leute schicken, was schicken, die selbst kleinwüchsig sind und die eben sagen, boah, ich finde das so toll, du hast es gerade gesagt, wie bunt du angezogen bist oder so, ne, oder was du beruflich alles machst, dass man das eben auch machen kann, wenn man kleinwüchsig ist, sollte eine Selbstverständlichkeit sein, aber ich weiß, was Sie meinen, weil mir die Vorbilder eben auch gefehlt haben. Und ich kriege auch sehr viele Nachrichten von Eltern von kleinwüchsigen Kindern, die möglicherweise am Anfang mit der Situation ein bisschen überfordert sind, weil sie noch keine Begegnungen oder Erfahrungen mit kleinwüchsigen Menschen hatten. Und die sagen, Mensch, jetzt haben wir dich gefunden und jetzt sehen wir, was irgendwie so alles machbar und möglich ist, wo vielleicht auch noch Barrieren sind, aber wie wir denen begegnen können. Ich hatte einen ganz schönen Austausch vor einiger Zeit, da hat mir eine Grundschullehrerin geschrieben und die hat gesagt, Mensch, eine Freundin hat mich auf dein Profil bei Instagram hingewiesen und ich kriege jetzt im nächsten Schuljahr eine Schülerin, die ist kleinwüchsig. Was würdest du dir wünschen, wie man die Klasse gestaltet, wie wir das machen? Und das fand ich ganz toll und das Wichtigste natürlich vorweg, also sie kann mich fragen, das ist nett, aber sie sollte natürlich dann auch die zukünftige Schülerin fragen, was sie sich wünscht, ne? Weil ich kann ja auch nicht für alle Kleinwüchsigen sprechen. Aber alleine zu sagen, jetzt gucke ich mich mal um und jetzt schaue ich mal, wie ich das irgendwie am besten gestalten kann, ohne vor dieser Herausforderung, Inklusion so zurückzuschrecken, das fand ich total schön. Und dieser Austausch, der gibt mir sehr viel.
Jetzt hast du schon so viel gesagt, also Vorbildfunktion, Sichtbarkeit, dann eben auch diese Begegnungen, die im Alltag zu selten stattfinden. Wenn wir über Inklusion sprechen, also ich finde, das ist ja schon ein sehr sperriger Begriff. Wir sprechen schnell über Inklusion an Schulen, das ist so ein Dauerbrenner-Thema. Aber was gehört denn da noch alles dazu?
Du hast es schon gesagt, Inklusion ist so ein inflationärer Begriff geworden. Für mich ist Inklusion miteinander leben, arbeiten, wohnen und so weiter, alle alltäglichen Bedarfe mit Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen auf Augenhöhe und gleichberechtigt. Inzwischen wird Inklusion auch in einem größeren Rahmen benutzt, also dass wir nicht nur von Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen sprechen, sondern von ganz vielen anderen auch. Für meine Begriffe verwässert es das ein bisschen. Ich glaube, dafür gibt es andere Begriffe.
Du meinst jetzt auch so anders geschlechtlich oder
genau.
Divers?
Genau. Und ich glaube, wenn, oder eben auch Leute mit einer Migrationsgeschichte oder so.
Ja.
Das ist alles wichtig, dass wir alle gemeinsam gleichberechtigt leben. Aber ich glaube, die Schwerpunkte sind in dem Fall einfach andere, als wenn wir über Menschen mit Behinderungen sprechen. Und ja, das wird so inflationär und schnell genutzt inzwischen. Du hast es gesagt, Schule ist so ein Thema, wo sich irgendwie alle mit beschäftigen können. Arbeitsmarkt ist so ein Thema. Was aber, glaube ich, zukünftig auch ganz wichtig werden wird in diesem Zusammenhang ist, wie wollen wir eigentlich miteinander leben? Also auch Wohnungsmarkt. Ich meine, ist auch für Menschen ohne Behinderung einfach schon ein sehr großes Thema aktuell. Mhm. Und für Menschen mit Behinderung dann natürlich noch viel mehr. Wo wollen wir leben? Wie sieht der Sozialraum aus? Kann ich als Mensch mit Behinderung barrierefrei ins Theater gehen, ins Kino und so weiter und so fort? Das sind alles Themen, die dann so schnell mal hinten überfallen. Auch wie leben eigentlich Menschen mit Behinderung, die alt werden? Wie barrierefrei sind Wohneinrichtungen für Seniorinnen und Senioren? Nicht nur barrierefrei, dass man da mit dem Rollstuhl rumfahren kann, sondern eben in allen Belangen. Ganz wichtiges Thema, auch gerade für mich, worüber ich viel nachdenke, ist das Thema Inklusion, wenn wir über Therapie sprechen. Frauen mit Behinderungen erleben 2 bis 3 Mal mehr sexualisierte oder häufiger sexualisierte Gewalt und Übergriffe als Frauen ohne Behinderung. Sind also noch mal mehr betroffen, obwohl es ja eh schon schlimm ist.
Ja.
Und gerade Frauen mit sogenannten Lernschwierigkeiten oder geistigen Behinderungen haben ganz selten die Möglichkeit, Therapie in Anspruch zu nehmen oder überhaupt in einem geschützten Raum und Rahmen darüber zu sprechen, was sie eigentlich erleben.
Woran liegt das?
Das liegt daran, dass natürlich erstmal eine Herausforderung ist, für die Betroffene selbst zu äußern, was ihr passiert ist. Das liegt daran, dass Menschen mit Behinderungen oft nicht entsprechend aufgeklärt sind und teilweise gar nicht wissen, was ist okay und was nicht. Also nicht gelernt haben, eigene Grenzen und Bedürfnisse einzuschätzen. Das liegt daran, dass ihnen diese Erlebnisse öfter abgesprochen werden als Frauen ohne Behinderung oder Menschen ohne Behinderung, dass ihnen nicht geglaubt wird. Und wenn wir dann über Gesprächsmöglichkeiten sprechen, dass es einfach auch wenig Angebote gibt in leichter und einfacher Sprache oder einfach Praxen und Einrichtungen, die barrierefrei gestaltet sind. Genau, und das ist eben eine ganz große Problemlage, finde ich.
Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention bedeutet, dass alle Menschen von Anfang an in allen gesellschaftlichen Bereichen selbstbestimmt und gleichberechtigt miteinander leben und allen, unabhängig davon, ob sie behindert oder nicht behindert sind, Teilhabe möglich ist. Habe ich jetzt natürlich abgelesen. Das ist aber sozusagen das, worauf sich Deutschland auch einlässt. Jetzt hat die UN einen Bericht verfasst oder herausgegeben von einem halben Jahr und hat gesagt, na, Deutschland ist da auf dem Weg irgendwie stecken geblieben. Da geht es zum Teil um arbeitsmarktrechtliche Dinge, aber vor allen Dingen auch um den Dialog, der eben nicht geführt wird mit Menschen, die betroffen sind, sondern es wird immer über Menschen, die betroffen sind, entschieden. Was ist da so dein Eindruck? Wo steht Deutschland da eigentlich?
Ja, ich würde mich der Einschätzung der UN anschließen. Genau, also da geht es ja um die UN-Behindertenrechtskonvention und da wird man alle paar Jahre geprüft quasi vor so einem Ausschuss und dann fährt ein Gremium auch aus Betroffenen und von Regierungsparteien, glaube ich, und ich weiß nicht genau, wie die zusammengesetzt sind, die fahren dahin und erstatten eben Bericht. Und Deutschland ist tatsächlich in vielen Bereichen stecken geblieben. Und was mich so ein bisschen nervt, ist, dass es dann oft heißt, naja, wir müssen ja erstmal die Barrieren in den Köpfen wegbekommen. Und ich glaube, dass das nicht das Problem ist. Wenn wir uns Länder angucken, wo es gerade, wenn wir über Schule und Arbeitsmarkt und Wohnungsmarkt und so sprechen, besser läuft, zum Beispiel die USA oder Großbritannien, dann kann man sich da angucken, dass die einfach vor vielen, vielen Jahren schon ganz andere gesetzliche Voraussetzungen geschaffen haben. Und diese gesetzlichen Voraussetzungen, die sorgen dafür, dass man es eben machen muss und dass es nicht auf dieser freiwilligen Ebene ist. Also Deutschland hat immer noch die Problematik, dass die Privatwirtschaft überhaupt nicht zur Inklusion verpflichtet ist, im Gegensatz zum Beispiel zu Großbritannien, wo einfach jeder Laden zumindest eine mobile Rampe haben muss, damit Leute mit einem Rollstuhl da reinkommen, so, ne? Das klingt immer so wie so Kleinigkeiten, aber wenn man solche Gesetze schaffen würde, die nicht nur öffentliche Gebäude und irgendwie so Kleinigkeiten regeln, sondern die wirklich so das große Ganze regeln würden, dann würde es über Jahre gedacht, glaube ich, echt schneller gehen.
Jetzt hast du vor allen Dingen über bauliche Maßnahmen gesprochen. Was sind denn noch andere Lücken, die da klaffen zwischen Deutschland und vielleicht einem Land wie den USA? Ich wusste gar nicht, dass die da so weit vorne sind zum Beispiel.
Ja, die USA haben, ich weiß das ja nicht genau, aber vor sehr langer Zeit den ADA quasi eingeführt, den American Disability Act. Wenn ich da was empfehlen darf, dann ist es die Dokumentation Crip Camp. Die kann man sich mal angucken. Sehr bewegend. Und da ist so ein bisschen so der Weg, wie es zu diesem ADA gekommen ist. Die kann man sich anschauen. Auf jeden Fall ist es in den USA für meine, also ich war selbst da und auch für mein Erleben und auch wenn man sich so die Statistiken dazu anguckt, so, dass Menschen mit und ohne Behinderung einfach viel mehr miteinander leben. Also in Deutschland ist es so, dass gerade so zum Beispiel Werkstätten für Menschen mit Behinderungen oder auch Wohneinrichtungen, die sind am Rand der Stadt. Die Leute werden von ihrer Wohnrichtung abgeholt, die werden in die Werkstatt gefahren, da arbeiten sie 8 Stunden, dann werden sie wieder zurückgefahren in ihre Wohneinrichtung. Es gibt wenig inklusive Kulturangebote, wenig inklusive Sportangebote. Man bleibt irgendwie unter sich, weil inklusiv heißt ja auch nicht, Menschen mit Behinderung machen zusammen Sport, sondern eigentlich Menschen mit und ohne Behinderung. So, und deswegen haben Menschen ohne Behinderung sehr, sehr wenig Kontakt mit Menschen mit Behinderung. Und das ist in den USA komplett anders. Allein dadurch, dass diese baulichen Voraussetzungen geschaffen sind. Allein dadurch, dass sie ab der Schule oder meinetwegen auch schon vorher alle miteinander dahin gehen und lernen und Freizeit verbringen, ist das einfach ein ganz, ganz anderes Level.
Warum klappt das hier nicht? Warum ist das alles so getrennt?
Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Es ist natürlich einfach historisch so gewachsen, dass es immer so getrennt wurde. Um es ganz hart zu sagen, habe ich auch oft den Eindruck, dass man einfach nicht will, weil es möglicherweise zu anstrengend erscheint oder weil man dann eigene Bedürfnisse ein bisschen zurückschrauben müsste, um andere eben mit zu inkludieren. Oft ist, glaube ich, auch einfach zu wenig Geld da. Also wenn wir über Inklusion in der Schule sprechen oder auch bei Sportangeboten oder so, dann braucht man eben einfach entsprechende Fachkräfte. Man braucht mehr Leute, man braucht mehr Räumlichkeiten, besser ausgebaute Räumlichkeiten. Dafür ist dann einfach zu wenig Geld da. Und dieses Konglomerat führt eben dann dazu, dass es einfacher ist, es so zu belassen. Also ein Beispiel aus der Schule. Es gibt ja immer noch, zumindest in Niedersachsen, Förderschulen. Aus meiner Sicht auch wirklich das Gegenteil von Inklusion. Auf der anderen Seite verstehe ich in der aktuellen Lage jedes Elternteil, das sagt, also wir haben uns damit auseinandergesetzt und wir haben uns das alles angeschaut und wir glauben, dass unser Kind mit Behinderung in der Förderschule ein anderes Umfeld hat, ein sichereres Umfeld, ein Umfeld, in dem es sich vielleicht irgendwie wohler fühlen würde, als die ganze Schulzeit lang zu kämpfen quasi und sich immer wieder so dafür einzusetzen. Da kommt es natürlich auch darauf an, welche Behinderung bringt man denn mit? So. Ich war einfach kleiner als alle anderen. Ich kann mich aber in meinem Alltag recht gut bewegen. Ich kann Treppen gehen. Ich habe keine Verständnisschwierigkeiten. Ich kann mich gut austauschen und so. Und das sind alles Privilegien, die ich habe, im Gegensatz vielleicht zu anderen Kindern. Und da sind in den Schulen aktuell, so sehr man sich das wünscht, einfach noch viel zu wenig Fachkräfte und viel zu wenig räumliche Voraussetzungen, damit das so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren soll. Es funktioniert an einigen Schulen, aber dann, weil Leute da sind, die sich einsetzen wollen. Und da muss man auch sagen, zu diesem Ganzen, warum funktioniert es nicht? Weil man mit diesem getrennten System auch viel Geld verdienen kann. Also die, so in unserer Bubble nennen wir das immer so die Wohlfahrtsindustrie. Also Leute oder auch Konzerne, die diese Werkstätten betreiben, die die Wohneinrichtungen betreiben und so. Da steckt auch einfach viel Geld dahinter, ne? Viele Konzerne investieren dann in die Werkstätten, damit die Leute dafür sie 8 Stunden Schrauben zusammendrehen. Ich drück's jetzt ein bisschen plakativ aus, aber
bitte. am Ende entspricht's ja doch irgendwie auch der Wahrheit.
Genau. Und es ist für diese Konzerne eben günstiger, als würden sie alle Menschen mit Behinderungen unter ihren Konditionen einstellen. Und da machen viele sicherlich einen guten Job. Aber die ohne Behinderung in diesen Werkstätten arbeiten und die Mitarbeitenden mit betreuen und anleiten, die verdienen ja auch gutes Geld. Also wenn man sich dann anguckt, wie viel solche Werkstätten im Jahr umsetzen, da braucht man sich dann vielleicht irgendwie nicht zu wundern, dass die nicht von selbst sagen, nö, uns braucht's nicht mehr. Ciao. Wir machen jetzt mal zu.
Gerade in Unternehmen, aber ja auch in Jurys, auf Festivals, in Rundfunkanstalten, also überall versucht man diese Diversität so zu leben, zu sagen, wir kümmern uns darum. Was ist dein Eindruck? Also ist das auch so eine Feigenblattgeschichte oder wo funktioniert es da gut?
Also ich will nicht alles schlecht reden. Wenn man sich jetzt die letzten 20, 30 Jahre anguckt, ist in Sachen Diversität und auch in Sachen Inklusion sehr viel passiert. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt schon da sind, wo wir eigentlich sein sollten. Und es ist irgendwie auch schade, dass es so lange gedauert hat, bis man überhaupt an diesem Punkt ist. Viele machen schon gute Sachen, aber in der Regel zu wenig. Also es reicht nicht, wenn ich als großer Konzern sage, ich hole mir jetzt mal Menschen mit Behinderung für 2 Wochen Praktikum hierher, damit der mal reinschnuppern kann. Wir bezahlen den aber nicht, so, damit unsere Mitarbeitenden mal Kontakt mit dem haben oder so, ne? Also da auch ein viel offeneres Umfeld einfach zu schaffen und sich auch zu trauen, auch angesichts des Fachkräftemangels, vielleicht auch Auszubildende mit Behinderung einfach aufzunehmen und zu gucken, dass nicht funktionieren könnte, so. Und bei Rundfunkanstalten und auch in Konzernen und bei vielen anderen Sachen, weil wir sprechen jetzt über den Diversity-Tag und das ist immer nur ein Tag und an dem Tag sagen dann alle, hey, jetzt hängen wir mal die Regenbogenflagge raus und so sind wir übrigens aufgestellt und so. Und bei Diversity, bei diesem Stichwort, geht es ganz oft immer noch um Frauenförderung und dann kommt irgendwann so die Frage der Sexualität und dann kommt irgendwann die Frage der Herkunft und Menschen mit Behinderung sind so ganz, 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 ganz hinten, wenn wir über dieses Stichwort sprechen. Und deswegen ist da, glaube ich, noch sehr, sehr viel zu tun und eben zu tun in der Form, dass wir nicht sagen, guck mal, wir haben hier auch einen behinderten Mitarbeiter, sondern dass das eine Selbstverständlichkeit wird, ohne das immer so an einem Tag so nach vorne zu stellen. Und ich glaube, dass das nur funktionieren kann, wenn die Leute, die in diesen ganzen Konzernen und Betrieben ganz oben sitzen, wenn die wirklich davon überzeugt sind, dass es funktioniert. Denn wenn die denken, ja, okay, wir machen das jetzt aus einer Art Charity oder Gutmenschentum, dann wird es nicht funktionieren.
Und es klingt ja dann auch ganz schnell so, als wäre das zu wenig attraktiv. Also damit kann man eigentlich nicht sein Image aufpolieren, wenn man auch noch Menschen mit Behinderungen im Betrieb hat, sondern jetzt gerade sind andere Themen wichtig.
Ja.
Aber ich meine, ich höre das so ein bisschen raus. Hast du auch das Gefühl, dass Menschen mit Behinderung gerade nicht so en vogue sind? Also das
Ja, das ist eine gute Bezeichnung. Also das soll ja gar kein Wettbewerb sein, ne? Ich bin die Erste, die sagt, hey, gute Bedingungen für alle. Das ist wirklich, ich finde das ganz schrecklich, wenn das auch so eine Art Wettbewerb sein muss. Nur die Erfahrung ist natürlich, zum Beispiel, wenn ich eine Anfrage kriege für eine Moderation und wir machen Diversity, man guckt sich das Programm an, dann fragt man sich schon, ja, okay, und wo ist beim Thema Diversity jetzt so Behinderung? Meine Erfahrung auch aus den 3 Jahren Pandemie ist so ein bisschen, wenn man da irgendwo über Inklusion gesprochen hat, dann hieß es immer, ja, also wir sind jetzt in der Krise und wir sind ja auch immer noch in der Krise. Wir sind gefühlt in Dauerkrisen und dann heißt es ganz oft, also das und das und das ist erstmal wichtig und wenn wir das alles erledigt haben, dann können wir uns um solche Sachen kümmern wie Inklusion. Und ich glaube, das ist ganz falsch. Also es heißt ja nicht, dass man sich um andere Sachen weniger kümmern sollte, aber wenn wir uns gleichzeitig auch um Inklusion kümmern, dann können wir eine gute demokratische Gesellschaft werden und vielleicht auch auf dem Wege dieser Inklusion andere Krisen mit lösen. Aber dieses Gefühl habe ich schon, dass Menschen mit Behinderung nicht so en vogue sind, wie du das so schön gesagt hast. Auch, und das ist wirklich auch einfach nur ein Gefühl, so eine gesellschaftliche Stimmung, auch im Austausch mit behinderten Freundinnen habe ich das festgestellt, dass man gerade als behinderte Person momentan so die Erfahrung macht, ja, jetzt ist aber auch mal gut. Also jetzt guck mal, ihr kriegt doch jetzt sind auch schon ein paar Sachen sind jetzt auch passiert und wir reden da ständig drüber und ich treffe auf dem Markt auch immer meine Nachbarin, die hat eine Behinderung und so und jetzt, wir haben ja überall Fahrstühle, jetzt reicht's auch mal so, ne?
Es ist ein bisschen wie bei der Diskussion um Feminismus. Du bist ja auch, machst dich ja auch für feministische Themen ganz stark und da heißt es ja auch immer, ja, komm, aber die Frauen können doch jetzt wählen und die dürfen ja auch selber entscheiden, ob sie zur Arbeit gehen.
Ja, wir hatten eine Frau als Kanzlerin, so jetzt sind wir, jetzt ist schon sehr viel passiert und das ist sehr gut vergleichbar. Genau. Da hat man dann den Eindruck, wenn man sich engagiert, und das höre ich auch von Leuten, die sich noch viel mehr und viel lauter engagieren als ich, deren Arbeit ich total schätze, dass die als unangenehm und anstrengend wahrgenommen werden, weil sie sich eigentlich für Sachen einsetzen, die gesetzlich gesehen Grundrechte sind. Aber dann muss es eben irgendwie der richtige Tonfall sein und man soll dabei freundlich bleiben und so und muss sich ständig dafür einsetzen, dass man die Sachen, die man ja eigentlich sowieso darf und haben kann, tatsächlich auch bekommt.
Es wird gerade auch viel über die politische Situation in Deutschland gesprochen, so über rechtspopulistische Strömungen. Hast du das Gefühl, das beeinflusst die Debatte um Inklusion?
Absolut, ja. Es gibt ja Zitate von rechtsradikalen, rechten PolitikerInnen, die sich eindeutig, also gerade das Thema Schule ist da ja immer so ganz beliebt, ne? Dann eben auch so dieses Argument zu bringen, behinderte Schülerinnen und Schüler müssen eben eine eigene Schulform haben, damit sie die anderen nicht aufhalten. sowas zum Beispiel. Und da habe ich schon den Eindruck, das ist das, was ich meine mit, es ist jetzt aber auch mal genug. Ich kann das nicht festmachen an bestimmten Fakten, aber ich kann das festmachen an Erlebnissen und Gesprächen, die ich führe, wo ich schon den Eindruck habe, seid mal nicht zu laut und irgendwie seid ihr auch ein bisschen zu anstrengend. Und wenn wir uns mehr in so eine rechte, rechtsradikale Richtung bewegen, dann haben wir die Möglichkeit, da auch wieder so ein Verstummen hinzubekommen.
Lass uns nochmal auf die Schule gucken, weil das ja wirklich ein Thema ist, was ständig irgendwie wieder aufploppt. Wie siehst du das, die Seite der Lehrer, Lehrerinnen, die sagen, oh, es ist auch einfach viel heutzutage. Wir haben mit Digitalisierung zu tun, also mit Mobbingfällen, die dann eben nicht mehr nur im Klassenraum passieren, sondern auch auf Bildschirmen. Wir müssen uns um dies und jenes kümmern und dann auch noch Menschen mit Behinderung bei uns in der Klasse integrieren. Also kannst du dich da irgendwie in diese Sicht mit einklinken?
Total. Ich bin mit einem Lehrer verheiratet. Also ich weiß, wie viel Arbeit all das ist und wie anstrengend das ist. Mein Ansatz ist immer dann zu sagen, dass es ja nicht das Kind mit Behinderung ist, was da kommt und dem Lehrer oder der Lehrerin einen anstrengenden Alltag gestalten will, sondern dass das das System ist, das Bildungssystem und die strukturellen Vorgaben, dass es einfach wirklich viel zu viel ist und dass da viel mehr Geld investiert werden müsste, um Lehrkräfte zu unterstützen, dass sie nicht alleine oder eben teilweise auch zu zweit im Klassenraum sind und all diese Voraussetzungen, die sie da haben. Und das sind ja nicht nur Kinder mit Behinderung, die dann dabei sind, sondern es ist ja ein Potpourri an verschiedensten Kindern, die irgendwie alle auf ihre Art und Weise herausgefordert und gefördert werden wollen und sollen. Ich kann das total nachvollziehen und ich glaube, dass das der Ansatz sein sollte, sich für bessere Bedingungen einzusetzen. Was dann aber eben nicht passieren darf, ist, dass wir sagen, boah, da sind ja eh schon zu viele Herausforderungen und jetzt auch noch die behinderten Kinder, na, die müssen aber erstmal wieder woanders hingehen, weil da können die behinderten Kinder nichts für. Und diese behinderten Kinder haben ein Recht, gleichwertig wie alle anderen beschult zu werden und auch die nicht behinderten Kinder haben ein Recht, mit behinderten Kindern gemeinsam in eine Schulklasse zu gehen und beschult zu werden. Und wenn wir da von klein auf anfangen und das verändern, diesen Punkt verändern, dass wir Kindern mit und ohne Behinderung die Möglichkeit geben, gemeinsam aufzuwachsen, dann wird es eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, dann wächst da eine Generation heran, die ein ganz anderes Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen hat, als wir beide vielleicht. Also auch ich, die selber kleinwüchsig ist, hat ja möglicherweise auch Diskriminierungen im Kopf gegenüber anderen Menschen mit Behinderung. Oder noch ältere Generationen.
Ja.
Diesen zweiten Weg, also so dieses Förderschule, der Name Förderschule sagt ja eigentlich, dass Kinder da gefördert werden sollen. Weniger als 1% der Kinder auf der Förderschule machen Abitur. Viel weniger gehen dann noch an die Uni oder studieren oder so, obwohl sie möglicherweise die Voraussetzungen dafür hätten. Sondern der Weg ist einfach Förderschule und dann gucken wir mal in die Werkstatt oder irgendwie so. Also das ist schon so festgelegt. Und wenn wir diese Festlegung auflösen, ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg.
Ich habe mich noch gefragt, fehlt uns vielleicht auch der Mut, manchmal Dinge einfach auszuprobieren zu machen? Also es gibt dann diese Gesetze, die da heißen, zum Beispiel in Niedersachsen, ja, es muss in einem Museum ein Kunstwerk quasi zugänglich sein für Menschen mit Behinderung, dass man sagen kann, ja, wir machen ja was. Aber ist das auch eine Angst vor dem Scheitern, dass man nicht einfach viel offensiver und viel progressiver irgendwie die Sache angeht?
Ja, mit Sicherheit ist das auch eine Angst vorm Scheitern und zu wenig Mut. Und ich glaube, das ist auch was sehr Deutsches, so dann erstmal alles zu zerdenken und zu gucken, ja, also wenn wir den Schritt gehen, dann müssen wir den und was kostet das und was müssen wir alles machen und was könnte dann für eine Reaktion kommen, wenn wir das und jenes und so. Und da sind wir auch wieder beim Thema Kommunikation. Also wenn man so etwas machen will, dann holt euch doch einfach in euer Team Menschen mit Behinderung, egal welches Team, egal ob wir über Museen sprechen, über einen Reifenhersteller oder über einen kleinen Eisladen, egal was. Holt euch Menschen mit Behinderungen, die können euch in der Regel am besten sagen, welche Bedarfe andere Menschen mit Behinderungen haben. Das soll nicht so sein, dass die dann ständig ausgequetscht werden als Beraterinnen und Berater. Aber allein,
für Ome wahrscheinlich dann noch.
Für Ome am besten noch, genau. Aber allein die Stimmung, die andere Stimmung, die dann reingebracht wird, das ist das Gleiche, als wenn wir sagen, dass Konzerne, die auch Frauen im Vorstand haben, wirtschaftlich erfolgreicher sind. Also ja. Diversität macht uns in jeder Form erfolgreicher und zufriedener.
Und das belegt ja auch jede Studie, die sich damit auseinandersetzt.
Ja.
wenn du dir überlegst, was du dir wünschst, du bist auch Mutter,
ja,
hast einen Sohn, gibt es etwas aus deiner ganz persönlichen Wahrnehmung, wo du sagst, das würde ich mir wünschen, vielleicht für mich, aber vielleicht auch ganz grundsätzlich, dass sich das ändert in Deutschland, in Niedersachsen, weltweit?
Also das sind natürlich ganz viele Wünsche, die ich habe. In allererster Linie würde ich mir wünschen, dass die Generation meines Sohnes nicht mehr die Kämpfe kämpfen muss, die meine Generation kämpfen musste. Die haben sicherlich andere Herausforderungen vor sich, aber wenn ich mir anschaue, dass ich zum Beispiel in feministischen Zusammenhängen oft noch die gleichen Diskussionen führen muss wie beispielsweise meine Mutter und meine Oma, dann denke ich so, boah, also die müssen das vor allem auch im Hinblick auf Inklusion hoffentlich nicht mehr machen.
Klammer auf, dein Sohn hat keine Behinderung, Klammer zu, weil das, glaube ich, jetzt sonst so ein bisschen missverständlich
gewesen wäre. Genau, er hat keine Behinderung, noch nicht. Also vielleicht auch das wichtig für alle, die uns zuhören, nur 4%, glaube ich, aller Behinderungen sind angeboren. Und auch im Hinblick darauf, dass wir eine stark alternde Gesellschaft sind, ist das einfach ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen sollten. Also, dass die eben nicht mehr diese Kämpfe kämpfen müssen und dass diese Generation einfach mit einem ganz anderen Blick und mit ganz anderen Geschichten aufwächst. Das passiert schon, noch nicht so im Hinblick auf Menschen mit Behinderungen, aber in vielen anderen Themen, die mit Diversität zu tun haben, mit anderen Medien, mit anderen Vorbildern, mit anderen Geschichten, die Diversität einfach als Selbstverständlichkeit erzählen.
Das sagt Ninia Lagrande, heute zu Gast bei NDR Kultur. Ich sag ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Und empfehle das Gespräch natürlich weiter. Mein Name ist Andrea Schwietzer. Sie hören es bei uns auch im Internet, ndr.de/kultur und in unserer NDR Kultur-App.
NDR Kultur.